Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Es könnte sein, dass Sie nach der Sendung heute öfter mal draußen über sich schauen oder Ihren Blick durch die Umgebung schweifen lassen. Das würde mein Gast sicher freuen. Der Ornithologe und Fotograf Leander Kiel lädt regelmäßig zu Vogeltouren ein, gibt in seinem aktuellen Buch Tipps zur Vogelbeobachtung. Außerdem lässt ein großes Publikum in TV-Dokus immer wieder an faszinierenden Naturschauspielen in unterschiedlichsten Gegenden dieser Welt teilhaben. Heute Vormittag ist er mir aus Österreich zugeschaltet, wo er lebt. Guten Morgen, Leander Kiel.
Guten Morgen.
Sind Ihnen denn heute Morgen auf dem Weg zum Studio in Wien auch schon Vögel begegnet?
Ja, das tun sie immer. Das ist ja das Besondere an den Vögeln, dass man ihnen eigentlich nicht auskommt. Hier in Wien ist die Krähenpopulation eine gesunde und natürlich auch viele anderes. Aber auf dem Weg von der S-Bahn hier ins Studio sind mir die hier besonders interessanten Krähen untergekommen.
Wieso besonders interessant?
Die häufigste Krähe in Mitteleuropa, die Aaskrähe, die gibt es in zwei Formen, in einer West- und in einer Ostform, und die unterscheiden sich farblich. Und Wien liegt genau auf der Grenzlinie dieser beiden Formen, und hier mischen sie sich. Das heißt, in Wien sieht man Nebelkrähe und Rabenkrähe ganz überwiegend als Hybride, als Mischformen.
Ah, okay. Ich wollte Sie nämlich sowieso fragen, gibt es in Österreich eigentlich Vögel, die wir in Deutschland gar nicht zu sehen bekommen?
Die gibt's, aber nachdem Vögel fliegen können, ist es dann doch so, dass auch Vögel, die zum Beispiel in Deutschland nicht brüten, ja als Gastvögel gelegentlich auftreten können. Andere Vögel waren in Deutschland zum Beispiel verschwunden, die in Österreich überlebt haben, sind aber in Deutschland mittlerweile wieder angesiedelt worden. Das ist zum Beispiel bei der Großtrappe der Fall. Also da gibt es schon Unterschiede, und dann gibt es ja auch einige Hochgebirgsarten, die zum Beispiel in Österreich einen starken Fokus haben, aber auch da reichen die Verbreitungen meistens gerade noch da in Bayern oder Baden-Württemberg auch auf deutsches Gebiet.
Deutschlandfunk Kultur, Vögel beobachten, so heißt das aktuelle Buch vom Ornithologen und Fotografen Leander Kiel. In dem gibt er praktische Tipps für den Einstieg. Und gerade ist ja vogeltechnisch draußen jede Menge los. Es ist eine Freude, wenn man unterwegs ist, das ganze Gezwitscher zu hören. Nach welchen Vögeln kann man denn gerade besonders Ausschau halten, weil sie gerade aus dem Süden zurückgekehrt sind oder zurückkehren?
Das sind einige Arten, und genau jetzt ist der Übergang zwischen den Arten, die nicht so weit nach Süden geflogen sind, die Kurzstreckenzieher, die sind schon eine Weile zurück, und jetzt übernehmen langsam im Zuggeschehen die Langstreckenzieher. Jetzt kommen also auch schon die Arten zurück, die südlich der Sahara überwintert haben. Jetzt in den letzten Tagen habe ich meine erste Nachtigall gehört, die war südlich der Sahara im Winter. Die ersten Klappergrasmücken sind hier. Und dann gibt es aber auch Arten, die eben nicht so weit im Süden waren. Hausrotschwanz, Zilpzalp, die hört man schon eine Weile.
Wenn Sie sagen hören, ist das tatsächlich so die erste Spur, gar nicht das Sehen, sondern das Hören?
Ja, richtig, genau. Das macht ist ein wichtiger Aspekt beim Vögelbeobachten, aber auch ein schwieriger Aspekt, die Stimmen kennenzulernen. Aber wenn man ein bisschen eine Idee bekommt, wie Vögel klingen oder wie man Vögel am Gesang und an den Rufen unterscheiden kann, dann bekommt man viel mehr mit, dann beobachtet man viel mehr und kann viel mehr Arten feststellen.
Ich glaub, gerade der Zilpzalp, der ist ja noch einfach, weil er so klingt, wie er heißt, ne? Aber bei der Nachtigall wird es dann schon ein bisschen schwieriger.
Das stimmt. Also diese melodischen Gesänge, die man schwer beschreiben kann, die man schwer in Worte fassen kann, auch einen Kuckuck kann man ja noch leicht, kann man sich leicht merken und Eselsbrücken bauen, das ist relativ unkompliziert. Aber diese melodischen Arten, die schöne, vielfältige Lieder singen, da ist das Charakterisieren ein bisschen schwieriger. Und dann merkt man sich das auch schwieriger, aber da hilft man sich, indem man eben dem Gesang Eigenschaften zuweist, also davon spricht, ob der Vogel langsam singt oder hoch oder tief, das sind so einfache, und Vogelkundlerinnen und Vogelkundler verwenden dann noch viele andere Attribute, um das ein bisschen genauer zu beschreiben, und dann merkt man sich das auch.
Was für Arten empfehlen Sie denn so zum Einstieg, die man sich da irgendwie erstmal schon mal merken könnte?
Auf jeden Fall das, was in direkter Umgebung häufig vorkommt, die Gartenparkvögel. Die Amsel hat einen ganz, ganz typischen Gesang. Wenn man einen Amselgesang einmal erkennt und weiß, wie die klingt und raushört, dass die so nach einer von einem Vogel vorgetragenen Oper klingt, dann fällt einem irgendwann auch auf, dass das Rotkehlchen, das auch melodisch singt, deutlich dünner, melancholischer, perlend klingt. Das heißt, man muss mit den häufigen Arten, die um einen herum vorkommen, aufbauen. Und erst wenn man die gut kennt, macht es Sinn, sich mit allen anderen zu beschäftigen. Niemand hat alle 300-400 Vogelstimmen, die man so hören kann, bei uns auf einen Sitz gelernt. Da fängt man also bei denen an, die am häufigsten sind.
Man kann ja auch so ein bisschen schmulen, ne? Es gibt ja diese Apps, die mir helfen, Vogelstimmen zuzuordnen. Wie hilfreich sind die tatsächlich? Was halten Sie von denen?
Ich halte die für ganz hilfreich. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Besonders, wenn man in ein Gebiet kommt, wo man sich noch gar nicht auskennt. Man muss einfach bedenken, dass die App auch falsch liegen kann. Und man muss selber überprüfen und selber kritisch mit der Information umgehen, die einem die App gibt. Aber sehr, sehr häufig bei sehr auffällig singenden Arten sind diese Apps am Punkt. Und man erspart sich schon sehr viel. Also das Stimmen bestimmen, das habe ich als Kind noch aus Büchern gelernt. Und da steht dann, dass der Drosselrohrsänger Kari Kari Krit Krit singt. Und wenn man das jetzt nachhört, wie der wirklich klingt, dann kann man vielleicht hoffentlich eine Ähnlichkeit feststellen. Aber es ist trotzdem ein Vogelgesang, der schwer in Worte zu fassen ist. Also diese Apps, die helfen einem ungemein. Aber der richtige Umgang damit, das ist, glaube ich, das, was jetzt alle lernen müssen. Man darf das nicht immer für bare Münze nehmen, sondern kann dann auch mal nochmal überprüfen.
Also der Vogelgesang schon mal sehr wichtig. Was gibt es denn sonst noch für Merkmale, auf die ich mich konzentrieren kann, wenn ich Vögel unterscheiden will?
Wenn man noch wenig Erfahrung hat, dann fängt man mit der Größe an, Größe und Färbung. Und das führt aber dann leider oft dazu, dass ich sozusagen gefragt werde, welcher der kleine braune Vogel war. Und damit kommt man noch nicht weiter, aber das ist ein Problem am Anfang, da auf die richtigen Stellen zu achten in der Vogelbestimmung. Kopf und Flügel. Wenn man das Hauptaugenmerk auf Kopf und Flügel legt, dann kann man wahrscheinlich 90% der Vögel gut bestimmen, weil auf dem Kopf und auf den Flügeln sind häufig die wichtigsten Merkmale oder die augenfälligsten Merkmale. Es gibt natürlich auch Arten, da reicht das nicht und da muss man mehr Details sehen. Aber jetzt einmal, um im Wald, im Park vieles unterscheiden zu können, da richtet man den Blick auf die Merkmale, die Streifen, die Punkte, die Farben auf Kopf und Flügeln.
Ich fand auch sehr hilfreich in Ihrem Buch den Tipp, dass man mal gucken soll, also wenn so Vögel über einem fliegen, ne, da sind sie ja erstmal weit weg und dann manchmal auch schwer zu unterscheiden. Nehmen wir Kraniche und Reiher, haben beide lange Beine und einen langen Hals. Dass man aber trotzdem aufgrund des Flugverhaltens sagen kann, was für Tiere da gerade über einem kreisen. Wenn wir dieses Beispiel haben, Kraniche und Reiher, worauf kann ich da achten?
Ja, das ist eine Eigenheit, wenn ich das noch sagen darf, die war in den letzten Büchern nicht beschrieben, deswegen bin ich froh, dass wir das da jetzt gut untergebracht haben. Dieses Flugverhalten Kraniche und Reiher, bei diesem Beispiel, Reiher in dem Fall, da gibt es einen ganz massiven und einfachen Unterschied. Unsere Reiher fliegen alle fast immer mit angezogenem Hals. Das heißt, ein fliegender Reiher, der schaut so aus, als hätte er da, weiß ich jetzt nicht, an der Kehle, an der Brust eine große Beule. Und das ist dieser lange, biegsame Hals, den die Reiher haben, den ziehen sie im Flug an. Und der ist dann tritt dann da aus der Brust sozusagen hervor. Das ist ein ganz typisches Flugbild. Und Kraniche fliegen zum Beispiel viel ähnlicher als Störche oder wirken im Flug viel ähnlicher. Die Störche haben einen gestreckten langen Hals, den sie nicht anziehen. Und dann, das ist einmal ein sehr einfacher Unterschied. Und dann gibt es aber auch einfach große Unterschiede im Auftreten dieser Vögel, weil Kraniche fliegen sehr gerne in Gruppe, fliegen über längeren Streckenflug sehr gerne in Formation. Also sie reihen sich in Linien, in Vs, in Ws, nehmen also so richtige Flugformationen ein. Und das hat man bei Reihern weniger und vor allem bilden Reiher immer kleinere Gruppen im Flug. Das heißt, wenn man 10 Graureiher gemeinsam fliegen hat, dann ist das schon viel. Aber Kraniche kommen gerne auch zu 100 oder 500 daher.
Und Kraniche sind sehr ordentlich in ihrem Flugverhalten, kann man sagen.
Genau.
Man merkt gerade schon, was für eine Faszination das entwickelt, wenn Sie das so beschreiben. Und viele haben jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen das Klischee im Kopf, ja, Vogel beobachten, etwas für ältere Herrschaften mit viel Zeit. Sie veranstalten nun ja auch Vogelexkursionen. Wer begleitet Sie dort? Wer kommt dort?
Zum Glück ein immer jüngeres und diverseres Publikum. Ich freue mich natürlich auch über den klassischen Vogelbeobachter. Da haben Sie ganz recht. Das sind über viele Jahrzehnte überwiegend Männer mittleren Alters gewesen und darüber. Und diese Gruppe gibt es natürlich noch immer und ist auch noch immer ganz, ganz wichtig. Aber die Vogelbeobachtung, die ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten interessanter geworden für junge Leute, mehr für Frauen zum Glück auch. Und generell öffnet sich oder wird die Vogelbeobachtung zugänglicher für ein breiteres Publikum, als das einmal war. Aber es ist noch viel zu tun.
Deutschlandfunk Kultur, der Ornithologe und Fotograf Leander Kiel hat uns gerade ein paar Tipps gegeben, worauf es bei der Vogelbeobachtung ankommt. Vogelgezwitscher kann da ein guter Wegweiser sein. Er selbst ist auch immer wieder für Naturdokus in unterschiedlichen Ländern unterwegs, vor kurzem zum Beispiel in Guatemala. Was sind da für Aufnahmen entstanden?
In dem Guatemala-Film, der jetzt gerade entsteht, da ist noch vieles offen, weil solche großen Naturdokus, die entstehen über mehrere Jahre und wir haben da jetzt gerade begonnen. Aber ein wichtiger Fokus des Films ist, und da kommt man in Guatemala nicht drum herum, der Nationalvogel und für viele Menschen der schönste Vogel der Welt, der Quetzal.
Wie sieht dieser Vogel aus? Ist er tatsächlich so schön?
Das liegt natürlich im Auge des Betrachters und viele Menschen werden mir jetzt widersprechen und das Rotkehlchen oder die Stockente hoffentlich zum schönsten Vogel der Erde ernennen wollen.
Sie sind also nicht überzeugt von ihm?
Naja, doch bin ich schon, aber es gibt mehr als 10.000 Vogelarten auf der Welt und man kann da ja ganz unterschiedliche Maßstäbe anlegen. Aber der Quetzal hat dieses glitzernd schimmernde, grüne, dunkel, kräftig grüne Gefieder, einen extrem langen Schwanz, da muss man schon vorsichtig sein. Das sind nicht wirklich die Schwanzfedern, aber er hat Schmuckfedern, die bilden dann einen ganz, ganz langen Schweif. Der kann deutlich über einen Meter lang sein. Wenn der Vogel fliegt, dann schaut er aus wie eine Schlange. Das hat zu vielen mythologischen Verklärungen bei den Maya geführt. Da wird er gerne als fliegende Schlange oder Gottheiten, die mit dem Quetzal verbunden werden, werden als fliegende Schlangen bezeichnet. Das hat alles lässt sich auf dieses Flugbild zurückführen. Das ist ein ganz eleganter, farbenprächtiger, auch irgendwie sanfter Vogel. Also der Quetzal hat wirklich ganz viele besondere Eigenschaften. Und der spielt in Guatemala eine so große Rolle für das ganze Land, für die Kultur und Tradition schon Jahrtausende zurück, dass der in dem Film natürlich eine gewichtige Rolle hat.
Und das heißt, der ist tatsächlich auch sehr schwer zu finden oder sei sehr scheu. Wie sind Sie dem dann irgendwie auf die Spur gekommen oder wie aufwendig ist es da, Aufnahmen vom Quetzal tatsächlich zu machen?
Es gibt zum Glück Punkte auf der Erde, wo man den Quetzal mit einer ziemlichen Verlässlichkeit sehen kann, weil sie keine sehr großen Wanderungen machen. Das heißt, wenn man ein Gebiet kennt, in dem Quetzale zurzeit vorkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die auch später sich dort noch aufhalten. Zum Glück, und das ist ganz wichtig bei solchen Filmprojekten, greift man ja auf lokales Wissen zurück. Das heißt, wir haben viele Menschen am Boden vor Ort, die immer aktuell wissen, wo sich genau welches Tier gerade aufhält oder das zumindest versuchen herauszufinden. Und beim Quetzal ist die Herausforderung gewesen, ein Nest zu finden, um die Jungenaufzucht zu filmen. Das ist uns jetzt kürzlich gelungen, mithilfe der Guides vor Ort, hat aber leider einen schlechten Ausgang gehabt. Es war ein Dreh angesetzt kürzlich, nur um zu filmen, wie und mit welcher Beute die Quetzale ihre Jungen in einem Nest versorgen. Und am Tag vor dem Drehstart sind die Jungen im Nest leider verendet. Und diese Szene ist abgesagt worden. Und jetzt haben wir ein Jahr Zeit zu warten und zu hoffen, ob wir da nochmal eine Chance bekommen.
Dieses Warten, ich glaube, Geduld ist wahrscheinlich auch das Wichtigste, was man mitbringen muss, wenn man da irgendwie tatsächlich spektakuläre Aufnahmen schießen möchte, ne?
Das auf jeden Fall, genau. Das ist auch beim Vögelbeobachten sehr ratsam, aber beim Filmemachen, beim Fotografieren natürlich auch. Zum Glück ist es nicht immer so. Es gibt einfach viele, viele Motive, die fliegen einem sozusagen zu und die kann man ganz leicht von öffentlichen Wegen sehen. Also Vögel fotografieren, Vögel filmen heißt nicht immer stundenlang zu warten, aber wenn es um besondere Aufnahmen und besondere Verhaltensweisen geht, dann wird das umso wichtiger. Im Fall der Filme obliegt diese Aufgabe zum Glück meinem Filmpartner Mario Kreuzer, der da an der Kamera sitzt. Und ich schaue mir das meistens dann aus sicherer Distanz außerhalb des Verstecks an, aber das ist immer anders. Manchmal muss ich da auch stundenlang, darf ich da stundenlang dabei sitzen.
Versteck, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie sind Sie da in der Natur verborgen?
Das kommt wirklich immer ganz drauf an, was man da gerade macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, die Kameraleute ziehen es eigentlich vor, wenn man sich nicht verstecken muss, wenn man sich frei bewegen kann, wenn man am Equipment hantieren kann, ohne dass es, dass man Gefahr läuft, die Motive zu erschrecken, zu verscheuchen. Aber in manchen Situationen ist es eben nicht so. In manchen Situationen hat man keine Tiere, die an den Menschen gewöhnt sind oder die gerne in der Nähe des Menschen sind. Das gibt es zum Glück auch so. Aber wenn das eben nicht der Fall ist und man mit scheuen Tieren arbeitet, dann ist ein Versteck, und das kann etwas fest vorab gebautes sein, eine Beobachtungshütte zum Beispiel, die da einfach schon länger steht, an die sich Tiere dann gewöhnen, sein. Oder man arbeitet mit mobilen Verstecken. Das heißt, man errichtet etwas ganz schnell, um sozusagen das Zurückkommen eines Tieres abzuwarten oder an einem Wasserloch zu stehen. Also da geht es dann einfach darum, den Menschen zu verbergen und die nötige Nähe zum Tier zu bekommen, die man für Film- und Fotoaufnahmen braucht.
Und natürlich ist das dann auch eine gute Geduldübung, in so einem Versteck dann zu hocken und tatsächlich, manchmal kommt ja wahrscheinlich auch gar kein Tier dann trotzdem vorbei, auf das man da gerade wartet, ne?
So ist es, genau. Das muss man leider einkalkulieren, dass nicht jede Aktion von Erfolg gekrönt ist. Das macht diese Arbeit aber auch so spannend und so interessant, muss ich ehrlich sagen. Wenn alles immer funktionieren würde, dann wäre das wesentlich weniger interessant und herausfordernd. Ob man die Geduld in so einem Versteck lernt oder ob man sie unbedingt haben sollte, bevor man sich in ein Versteck setzt, weiß ich nicht. Das müsste man mal... Ich kann das für mich eigentlich nicht beantworten. Ich glaube, ich habe die nötige Geduld mitgebracht. Aber ich weiß nicht, ob andere Kameraleute zum Beispiel das über die Zeit lernen, geduldig zu sein.
Das
ist auf jeden Fall ein Kriterium.
Das, was ich auch sehr interessant finde, Sie begleiten Vögel ja auch immer wieder, zusammen eben mit Mario Kreuzer. Da haben Sie zum Beispiel den Film Zugvögel, ein Jahr vergeht wie im Flug, gedreht. Der lief bei Arte und man kann ihn sich auch gerade bei YouTube ansehen. Für die Produktion waren Sie unter anderem mit Rotfußfalken auf der Reise von Österreich nach Namibia. Wie hat das funktioniert, dass Sie die Vögel da nicht aus den Augen verloren haben?
Die verliert man absolut aus den Augen. Diese Geschichten in dem Zugvogelfilm sind nacherzählt. Das ist wichtig, weil wir ja einen Film planen müssen, weil ich ein Drehbuch schreibe, in dem drinnen steht, welche Geschichten wir erzählen. Und in diesem Film ist die Basis Zugwege von Vögeln, die GPS-Sender getragen haben. Das ist eine technologische Revolution in der Vogelforschung, die geht jetzt schon eine Weile, aber das wird immer noch besser und kleiner und leichter und so weiter. Vögel tragen jetzt, um herauszufinden, wo sie hinfliegen, welche Zugwege sie nehmen, GPS-Sender.
Das heißt, sie fangen die erstmal ein und dann werden die da ausgerüstet mit so einem Sender?
Das machen verschiedene Forscher auf der ganzen Welt, genau. Ich mache das auch mit manchen Arten, aber man stützt sich, also in dem Film jetzt zum Beispiel, habe ich mich auf verschiedene Projekte von verschiedenen Personen gestützt, die das also schon in den vergangenen Jahren gemacht haben, selber auch Vögel besendet. Das heißt, das sind immer Forschungsprojekte und deren Ergebnisse kann man dann in einen Film einfließen lassen oder einbinden. Und im Fall des Rotfußfalken, da haben wir die Geschichte eines Vogels erzählt, der also schon mehrere Jahre lang, und das ist relativ selten, dass man so viele Kreise, wenn man so will, durch die Welt mitverfolgen kann mit dem GPS-Sender, also Wege nach Süden und wieder Wege nach Norden und wieder Wege nach Süden und wieder Wege nach Norden. Und da gibt es einen berühmten Rotfußfalken und dessen Geschichte haben wir nacherzählt. Wir waren dann tatsächlich zur gleichen Zeit am gleichen Ort in Namibia, weil wir schon gewusst haben, wo der Vogel immer seinen Winter verbringt. Aber es ist nicht so, dass man diesen Vogel dann auf Schritt und Tritt folgen kann. Das ist bei Vögeln leider so, die erheben sich vom Ast, machen die Flügel auf und sind in kürzester Zeit außer Sicht.
Aber das muss ja dann trotzdem ein besonderes Gefühl gewesen sein, dass sie ihn dann doch angetroffen haben. Dann
absolut, absolut. Aber das erlaubt die Planung und GPS-Sender machen das eben möglich. Da hat der Vogel dann weniger Möglichkeiten, ganz verloren zu gehen, wenn er einen GPS-Sender trägt, ja.
Deutschlandfunk Kultur. Leander Kiel teilt seine Vogelbegeisterung in seinen Büchern, Filmen und auf Führungen mit anderen. Wie war das denn eigentlich, als Sie Kind waren? Haben da Vögel auch schon eine Rolle gespielt oder waren da andere Tiere erstmal spannender für Sie?
Das ist ja eine gute Frage. Die Vögel haben immer eine sehr große Rolle gespielt, aber als Kind habe ich ganz früh den Wunsch entwickelt, Naturforscher zu werden. Das kann ich mich als Schlagwort noch erinnern. Und es war schon alles interessant, was sich bewegt hat, Tiere in jeder Form. Und ich würde auch sagen, das ist jetzt wieder so. Die Vögel, die sind ein ganz, ganz wichtiger Begleiter und mein Fokus. Aber es geht schon immer um die Natur als Ganzes. Und wenn man Vögel beobachtet, dann bekommt man einfach einen tollen Zugang zur Natur und sozusagen eine Gruppe, die man als roten Faden irgendwie im Leben hat, beobachtet und die einem zeigt, wie sich die Umwelt verändert, wie sich das Klima verändert, was für Probleme die Natur als Ganzes auch hat. Also die Vögel sind dann einfach ein sehr, sehr guter Stellvertreter. Aber ja, die nehmen einen sehr, sehr großen Teil in meinem Leben ein und das haben sie immer schon. Ich glaube, ich habe dann so richtig auf Vögel fokussiert, vielleicht mit 6, 7, 8, 9, 10 Jahren in diesem Alter. Aber da ist dann sozusagen das Vogelinteresse immer stärker geworden.
Ja, ich finde auch toll, dass Sie irgendwie schon so früh wussten, okay, ich werde Naturforscher, weil Sie sind ja eigentlich ein Großstadtkind, aufgewachsen in Graz, immerhin die zweitgrößte Stadt Österreichs. So viel Berührung mit der Natur gab es ja da wahrscheinlich erstmal nicht, oder?
Ich glaube, dass sozusagen die Sache da ist, dass die zweitgrößte Stadt in Österreich einfach immer noch eine sehr kleine Stadt ist. Das heißt, aus Graz ist man auch schnell draußen. Gärten, Wochenendhaus haben zum Glück Naturkontakt ermöglicht, ist aber auch von den Eltern immer gefördert worden. Wir waren einfach möglichst viel draußen, aber stimmt, ja, aufgewachsen bin ich in der Innenstadt ohne Garten. Und wir haben einfach unsere Wege gefunden am Fluss durch die Stadt und wo es halt möglich ist, viel Natur zu erleben. Und das ist auch etwas, was ich jedem empfehlen kann. Man muss gar nicht in die Wildnis, um tolle Naturerlebnisse und tolle Beobachtungen zu haben. Ich erinnere mich an sehr, sehr viele spannende Dinge, die ich nach der Schule im Stadtpark gesehen habe. Ob das jetzt Waldkäuze sind, die da ihre Jungen aufziehen, oder der Halsbandschnepper, einer meiner Lieblingsvögel. Das sind alles tolle, tolle Dinge, die man auf jeder Grünfläche auch in einer Stadt sehen kann.
Der Halsbandschnepper, was ist das für ein Vogel?
Er ist ein Langstreckenzieher, der in Südostafrika überwintert. Den finde ich ja auch seit meiner Kindheit ganz besonders spektakulär. Er ist ein Höhlenbrüter, der sich mit den Meisen so um die Nistkästen streitet oder um die konkurriert. Also so wie diese normalen Nistkästen mit rundem Loch, die man so aufhängt, die können auch vom Halsbandschnepper besiedelt werden. Und im großen Unterschied zu den Meisen oder zu den Kleibern ist der also bei uns ein obligatorischer Zugvogel. Also der zieht immer weit, weit nach Südafrika hinunter und kommt jetzt dann in den nächsten Wochen. Ja, kann nicht mehr lange dauern.
Und Sie haben gerade gesagt, wir sind da losgezogen. Das heißt, Ihre Freunde konnten Sie auch schon motivieren. Sie waren da jetzt nicht der Einzelgänger, der da allein die ganze Zeit unterwegs gewesen ist und die Natur erforscht hat.
Ja, so ist es. Wir waren auch in der Schulzeit immer wieder mehrere Leute, die das in unterschiedlicher Ausprägung betrieben haben. Aber ich glaube, das ist auch ganz hilfreich und wichtig. Ich versuche auch jetzt immer, wenn es vogelkundlich begeisterten Nachwuchs gibt, versuche irgendwie zu vernetzen, weil das ist etwas, das war nicht immer leicht sozusagen, da eine Peer Group, wie man jetzt sagen würde, zu finden. Aber die gab es zum Glück. Also kein volles Einzelgängertum als vogelkundlich interessiertes Kind, so ist es.
Okay, ja, und vor allen Dingen, wenn das schon so in Ihrem Kopf war, dann war ja wahrscheinlich das Biologiestudium, was dann später in Graz und Wien tatsächlich stattfand, auch unweigerlich und es gab keine Alternative dazu.
Ja, das möchte man meinen. Habe ich auch die längste Zeit meines Teenagerlebens geglaubt. Da geht jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Und dann habe ich eine kurze Phase des Schwächelns, genau wie es darum ging, auf die Uni zu gehen, gehabt und irgendwie eher so den Eindruck gehabt, ich mache jetzt mal was, von dem ich noch gar nichts weiß oder weniger weiß, und wollte dann nicht Biologie studieren. Eine kurze Phase, oder habe mich einfach für andere Dinge interessiert.
Was war das dann?
ich kann mich gut erinnern, dass ich Informationsdesign, also Grafik und Webdesign und solche Dinge sehr spannend fand. Das hat wahrscheinlich irgendwie familiären Hintergrund. Es ist dann trotzdem das Biologiestudium geworden und da bin ich glücklich drüber, das hat gut funktioniert. Aber genau, dieser vorgezeichnete Weg, da habe ich kurz mal selber drüber nachgedacht, von dem noch abzukommen als Teenager.
Ja, Ihre Familie, wenn Sie gerade den Hintergrund ansprechen, betreibt in Graz eine Druckerei, schon in der 7. Generation. Gab es da nie die Erwartung, dass Sie das mal übernehmen werden?
Ich möchte sagen, zum Glück nicht die Erwartung. Die Hoffnung wahrscheinlich schon. Ich habe auch noch einen Bruder, der ist tatsächlich in der Branche tätig. Ich war in der Branche nie so richtig tätig. Ja, ich muss sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich keinen Druck verspürt habe, das Familienerbe und die Familientradition um jeden Preis weiterzuführen, sondern dass mir die Freiheit immer gegeben war oder auch unterstützt wurde, das zu tun, wofür ich mich begeistere. Ich glaube, das hätte man auch schnell abdrehen können. Ich glaube, dass wahrscheinlich viel mehr Menschen Tier- und Naturbegeisterung haben und dann einfach irgendwie aus einer falschen Vernunft heraus sich beruflich dann für was anderes entscheiden, was sie vielleicht gar nicht so erfüllt. Da kenne ich ein paar Beispiele, das führt dann zu unzufriedenen Persönlichkeiten, wenn man sozusagen für das eine brennt, aber das andere machen muss. Und das war mir zum Glück immer möglich, mich da zu entfalten und weiterzuentwickeln. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar.
Deutschlandfunk Kultur, der Ornithologe und Biologe Leander Kiel setzt sich besonders für den Natur- und Vogelschutz ein. Deshalb ist er in seiner Geburtsstadt Graz auch schon auf den höchsten Kirchturm gestiegen, um Wanderfalken zu retten. Was war das für eine Mission?
Das ist ein Projekt, das ich vor, ich glaube jetzt 13 Jahren begonnen habe, als erstmals Wanderfalken länger in Graz waren, sich irgendwie in meinem Kopf die Idee entwickelt hat, die wollen da brüten. Wie ich später, 10 Jahre später feststellen musste, ist das alles auf einem Irrtum beruht. Und in der Nisthilfe, die ich in der höchsten Kirche, in der Herz-Jesu-Kirche montiert habe, ist 10 Jahre lang nichts passiert. Turmfalken sind da eingezogen, die kleineren, häufigeren Falken, die sind da immer dankbare Kunden, wenn man sowas macht. Aber die Wanderfalken, die seltenen, das sind die, die sich von Vögeln, von Straßentauben in Städten ganz überwiegend ernähren, deswegen sind sie da immer willkommen. Die Wanderfalken, die sind da nicht erschienen und das war auch in Ordnung, war also ein anderer Gast da drin.
Und der Irrtum war dann, dass Sie dachten, Sie könnten also den Wanderfalken da mit was Gutes tun?
Das war zum Glück kein Irrtum, aber der Irrtum war, dass ich ein Individuum, das immer in die Brutzeit hinein in Graz anwesend war, also ein Falke, den ich immer beobachtet habe über den Winter und dann war der immer da, bis in den April. Und im April brüten Wanderfalken bereits. Die legen ihre Eier schon Mitte März. Und aus dem heraus habe ich geschlossen, als Jugendlicher, das begonnen, der Vogel, der will da brüten. Wenn der in der Brutzeit noch hier ist, dann braucht der einen Brutplatz. Ich habe aber nie einen zweiten Vogel gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe sozusagen immer gehofft, da ist irgendwo noch ein zweiter. Und dann habe ich diese Nisthilfe gebaut und die wurde von dem Vogel als Sitzplatz angenommen. Der hat sich da gern drauf gesetzt, aber dann ist der Vogel immer verschwunden. Der Vogel ist immer im April verschwunden. Und das ist einfach ein neues Wissen, oder da weiß man noch immer nicht alles drüber, aber Wanderfalken aus Nordeuropa und aus Sibirien, die ziehen nach Mitteleuropa und überwintern hier. Während unsere Wanderfalken, die in Mitteleuropa brüten, wenn die mal ein Revier haben, dann sind die sehr standorttreu, dann bleiben die da, Jahr ein, Jahr aus. Und dieser Vogel, den ich beobachtet habe und der mich sozusagen auf die Idee gebracht hat, das war den gibt es immer noch, ein Zugvogel, der jedes Jahr im Ende September, Oktober in die Stadt kommt, hier ein Winterrevier hat, hier überwintert und dann im Frühling wieder zurückfliegt, weil diese sibirischen Brutvögel, die brüten sehr spät. Die brüten erst, wenn der Schnee weitgehend weg ist. Das heißt, zu einer Zeit, wo bei uns die Wanderfalken schon Eier gelegt haben, unsere Ansässigen, gibt es dann sozusagen noch sibirische Zugvögel, die noch immer hier sind und dann später erst wegziehen nach Norden. Und ich habe mich von so einem Vogel, weil ich diese Details damals noch nicht so erfasst habe und man wusste auch noch sehr wenig drüber, auch wie man diese Vögel unterscheiden kann, wusste man damals noch nicht. Ich habe mich von so einem verleiten lassen. Und das Tolle ist, dass obwohl ich diesem Irrtum aufgesessen bin, 10 Jahre lang, schlussendlich ein tatsächliches Wanderfalkenpärchen in der Stadt erschienen ist. Und die haben die Kiste dann im 12. Jahr angenommen und brüten seither jedes Jahr im Kirchturm.
Also auch da braucht man wieder Geduld. Nun heißt es ja auch, Falken nisten dort, wo sie es kennen. Ja, das heißt, auch die nächsten Generationen würden ihren Nachwuchs dann wieder in der Stadt und zum Beispiel nicht auf dem Land in der Natur großziehen. Dafür gibt es ja aber eigentlich doch gar keine richtige Infrastruktur in der Stadt. Also ihr einer Nistkasten kann ja da nicht einen wirklichen Unterschied machen, oder?
Da gibt es schon eine gewisse Flexibilität. Also das ist auch etwas, was ich bei den Wanderfalken zum Beispiel gern sehen würde, ob die Jungvögel, die im Turm schlüpfen, auch einmal in eine Felswand, das wären die natürlichen Brutplätze von Wanderfalken, ob die auch mal in eine Felswand gehen und dort brüten oder ob die dann sozusagen als Gebäudebrüter, als Gebäudebewohner geboren werden und das bleiben. Da ist da noch nicht so viel bekannt. Aber wenn wir zum Turmfalken gehen zum Beispiel, der Turmfalke, der ist sehr flexibel. Und ein Turmfalkenpärchen, das kann einmal in einem hohen Gebäude brüten und dann aber in einem Krähennest, in einem hohen Baum. Oder jetzt gerade zum Beispiel, wie ich zu Hause weggefahren bin, haben gerade wieder zwei Turmfalken in einer Blumenkiste auf meinem Balkon gebalzt. Ich werde ein Foto posten später. Also die sind da schon flexibel.
Dass die Tiere in die Städte kommen, hat ja auch etwas damit zu tun, dass wir Menschen so in ihre Lebensräume eingreifen und sie da teilweise eben auch verdrängen und für ungünstige Umstände sorgen. Sie beobachten Vögel nun schon seit so vielen Jahren und haben dadurch natürlich auch die Veränderung im Blick. Was sind denn die Entwicklungen, die Ihnen besonders Sorgen machen?
Besonders besorgniserregend ist, dass sich in unserem Umgang mit der Landoberfläche, sage ich jetzt mal ganz technisch, mit unserer Landschaft so wenig ändert. Wir wissen schon so lange, dass ein Hauptgefährdungsgrund in Mitteleuropa und auch darüber hinaus für Vögel die Intensivierung der Landwirtschaft ist, also die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, was erlaubt ist und was auch gefordert wird. Also da gibt es ja verschiedene Hintergründe, warum das so ist. Da trifft jetzt nicht die Schuld die Bauern, sondern das ist eine Frage, wie man das regelt, aufstellt, fördert. Und die Form der Landbewirtschaftung, die ist der Hauptgrund für Vogelrückgänge bei uns aktuell. Und was mich besorgt, ist, dass das schon so lange ist, schon so lange bekannt ist und sich in der Landwirtschaftspolitik noch immer nicht die Dinge so ändern, dass man das umdrehen kann. Ich glaube, man kann aber da positiv sagen, weil sozusagen mit trauriger Miene gesprochen über den Vogelrückgang wird ja schon lange. Man kann da positiv anmerken, es wirkt so, als wäre dieser Populationsabsturz in der Agrarlandschaft, also der Rückgang von Vögeln in der Agrarlandschaft, zumindest nicht mehr so schnell aktuell, wie er war. Also es scheint so, als wäre das, als hätten wir sozusagen von größeren Populationen uns jetzt auf kleinere Populationen bei vielen Vögeln oder auch lokales Aussterben ist da leider dabei bei manchen Arten reduziert. Und jetzt muss es nicht sein, dass die Populationskurve dann bis auf null sinkt bei vielen Arten.
Und wenn Sie sagen, so lange ändert sich da schon nichts, was müsste sich denn am dringendsten ändern?
Bodenversiegelung ist jetzt in Österreich gerade wieder ein Thema. Da gibt es wieder keine ordentlichen Vorschriften, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es in Deutschland ist. Aber Bodenversiegelung, also der Verlust von Grünland, das zu asphaltiert, zu betoniert wird, das ist eine wichtige Sache. Aber in der Landwirtschaft ist es ein Mix. Einsatz von Spritzmitteln ist das eine. Glyphosat, das Thema kennen wir. Also was
die Insekten,
wir in die Natur einbringen.
Die natürlich dann da auch betroffen sind.
Richtig.
Und keine Nahrung mehr für die Vögel, ja.
Genau, also das hängt ja zusammen, ne? Ganz, ganz direkt. Insektensterben ist mehr oder minder gleich Vogelsterben, wenn man zumindest da in die Agrarlandschaft schaut. Also Spritzmittel, aber es sind natürlich nicht nur die Spritzmittel, es ist der Verlust von Struktur, es ist der Verlust interessanter, vielfältiger Lebensräume. Eine Agrarlandschaft vor ein paar Jahrzehnten oder vor 50 Jahren hat noch ganz anders ausgesehen, als sie es jetzt tut. Eine Leistungsagrarlandschaft, wo also der maximale Output rauskommt, und das ist der Verlust von Hecken, von Rainen, von Einzelbäumen, von brachliegenden Flächen. Also überall dort, wo in der Agrarlandschaft Vögel leben, dort sind Strukturen verloren gegangen, weil die Vögel in der Agrarlandschaft leben ja in den aller seltensten Fällen auf einem Maisacker oder auf einem Kartoffelacker, sondern die leben in den Hecken, die diese Äcker umgeben, und in den ungenutzten Winkeln. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, dass die Landschaft monotonisiert wird, um sie leichter und gewinnbringender bearbeiten zu können. Und das, da erzähle ich nichts Neues. Das ist also bekannt seit langer Zeit. Und diese Entwicklung, die ist unübersehbar, wenn man in die Agrarlandschaften schaut, wie groß die Felder jetzt sind, wie groß die Felder einmal waren, wo diese Zwischenstrukturen hingekommen sind. Aber also gibt es natürlich Angriffspunkte, da wird an Schrauben gedreht, überall in Europa, und da werden Vorschriften gemacht, aber es passiert noch zu langsam. Trotzdem bin ich da jetzt positiv. Also man hat das Problem erkannt, aber es ändert sich wenig und langsam.
Deutschlandfunk Kultur, der Ornithologe und Fotograf Leander Kiel hat heute Vormittag Lust auf das Vogelbeobachten gemacht. Zumindest hat das bei mir sehr gut geklappt. Und Herr Kiel, für Sie steht demnächst schon ein sehr großes Event an, und zwar das Austrian Bird Race. Das hat auch was mit Vogelbeobachten zu tun. Was genau hat es damit auf sich?
Beim Bird Race, gibt es in Deutschland im Übrigen auch in ganz ähnlicher Form, geht es darum. Ja, worum geht's? Für die Teilnehmer geht es darum, in 24 Stunden möglichst viele Vögel zu beobachten. Das heißt, es ist ein Wettbewerb, bei dem man aber selber Schiedsrichter ist. Und man vergleicht sozusagen, wer wie viele Vögel in seiner Region meistens beobachtet. Das ist also eine spielerische Form eines Wettbewerbs beim Vögelbeobachten. Die gibt es schon sehr, sehr lange.
Das heißt, man muss dann gar nicht beweisen, dass man den Vogel wirklich gesehen hat, sondern schreibt dann einfach auf, ich habe jetzt die Kohlmeise gesehen.
So ist es. Aber die Listen werden geprüft. Das heißt, es wird dann geschaut, was wurde da gesehen. Und wenn es jetzt heiß hergeht auf den Topplätzen, dann würde man da schauen, ob das auch alles passt. Oder wenn da was Ungewöhnliches gesehen wurde, dann prüfen die Veranstalter das in der Regel. Aber ja, genau, ob jetzt eine Kohlmeise gesehen wurde oder nicht, das obliegt dem Beobachter, genau.
Also wenn Sie jetzt behaupten würden, Sie hätten den Ketzerhal in Österreich gesehen, da würden da schon mal Zweifel angemeldet werden.
Dann würde sich da jemand bei mir melden, ja, genau, so ist das zu verstehen. Aber das klappt gut, dieses System, ja.
Ja, und vor allen Dingen, ja.
Auf der Veranstalterseite geht es darum, Spendengelder für Vogelschutzprojekte zu sammeln, das vielleicht noch. Also es ist jetzt keine reine Fun-Veranstaltung, für die Teilnehmer schon, aber es geht darum, also um Vogelschutz zu transportieren damit.
Und vor allen Dingen Leander Kiel hält auch den Rekord mit 141 Vogelbeobachtungen in 24 Stunden. Das soll an dieser Stelle noch gesagt sein. Vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag und dann viel Erfolg beim nächsten Bird Race.
Dankeschön, hat mich gefreut, hier zu sein.